Wir blieben gestern im dritten Kapitel stehen. Es ist hier noch ein Abschnitt in diesem Kapitel, den wir miteinander lesen wollen, der sich anschließt an das gestern Behandelte und der damit in engem Zusammenhang steht. 4. Mose, Kapitel 3, die Verse 39 bis 43. Aller gemusterten Leviten, welche Mose und Aaron nach dem Befehle des Herrn nach ihren Familien musterten, aller männlichen von einem Monat und darüber waren 22.000. Und der Herr sprach zu Mose: Mustere alle männlichen Erstgeborenen der Kinder Israel von einem Monat und darüber und nimm die Zahl ihrer Namen auf. Und du sollst die Leviten für mich, den Herrn, nehmen anstatt aller Erstgeborenen unter den Kindern Israel und das Vieh der Leviten anstatt alles Erstgeborenen unter dem Vieh der Kinder Israel. Und Mose musterte, so wie der Herr ihm geboten hatte, alle Erstgeborenen unter den Kindern Israel. Und es waren aller männlichen Erstgeborenen nach der Zahl der Namen von einem Monat und darüber nach ihren Gemusterten 22.273. Wir hörten das bereits gestern, hier wird es auch noch einmal gesagt, dass die Leviten die Erstgeborenen vertraten. Alle Erstgeburt musste gelöst werden, alle Erstgeburt vom Vieh und alle unreinen Tiere, der Esel, der Erstgeborene vom Esel, der nicht gelöst wurde, dem musste man das Genick brechen. Die Erstgeborenen unter den Menschen, die wurden durch die Leviten ersetzt. Die Leviten also vertraten die Erstgeborenen vor Gott. Und riefen so den Erstgeborenen beständig in Erinnerung, das, was die Leviten vor Gott tun, so wie sie sich dem Dienst für den Herrn weihen, so müsste eigentlich ich dem Herrn dienen. Nun werden die Erstgeborenen in Israel gezählt. Und es stellt sich heraus, dass es mehr Erstgeborene gab als Leviten. Im Vers 39 22.000 Leviten, Erstgeborene der übrigen Stämme Israels, 22.273. Mehr Erstgeborene, weniger Leviten. Nun, für jene Erstgeborenen, die überzählig waren, von denen sagt dann der Herr in den Versen 44 und folgende: Der Herr redete zu Mose und sprach: Nimm die Leviten anstatt aller Erstgeborenen unter den Kindern Israel und das Vieh der Leviten anstatt ihres Viehes. Und mir sollen die Leviten gehören, mir dem Herrn. Und was die Lösung der 273 betrifft, welche von den Erstgeborenen der Kinder Israel überzählig sind über die Leviten, so sollst du je 5 Schekel auf den Kopf nehmen, nach dem Schekel des Heiligtums sollst du sie nehmen, 20 Gera der Schekel. Also, die mussten dann gelöst werden, die überzähligen Erstgeborenen. Das zeigt, dass Gott sehr genau aufpasst. Er, der uns erlöst, er, der uns berufen hat, er erwartet von einem jeden Einzelnen, dass er sich ihm weiht im Dienst. Er zählt an jeden Einzelnen. Nun, es ist bemerkenswert, dass es weniger Leviten als Erstgeborene gab. Und darin können wir vielleicht einen Hinweis sehen, dass der Herr nicht so viel Dienst bekommt, wie ihm zusteht. Es dienen ihm eigentlich nicht alle. Und das ist einfach so. Wir lesen zum Beispiel im Neuen Testament, dass es Brüder gab, die mussten das im Dienst ausfüllen, was andere versäumten. Philipper 2, Vers 30. Philipper 2, ich lese die Verse 29 und 30, nehmt ihn, nämlich Epaphroditus, nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solch in Ehren, denn um des Werkes willen ist er dem Tode nahegekommen, indem er sein Leben wagte, auf dass er den Mangel in eurem Dienst gegen mich ausfüllte. Ja, danke. Also wir sollten das immer bedenken, dass wenn wir uns dem Herrn nicht stellen zum Dienst, dass wir dann anderen umso mehr aufbürden. Und daran denken viele nicht. Freuen sich, wenn andere die Arbeit tun, sitzen zu Hause, die Zusammenkünfte gehen ja auch ohne meine Beteiligung und denken nicht daran, dass sie damit umso mehr den anderen aufbürden. Epaphroditus musste das ausfüllen, was anderen mangelte. Kolosser 1, 24. Kolosser 1, 24. Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch und ergänze in meinem Fleische, was noch rückständig ist von den Drangsalen des Christus für seinen Leib, das ist die Versammlung. Hier sehen wir, dass Paulus umso mehr leiden muss, weil andere leidensscheu sind. Und vergessen wir nicht, Gott besteht darauf, dass das ihm Zustehende, dass er das bekommt. Und Gott sucht sich solche, die sich ihm stellen. Und wenn du nicht bereit bist, dann werden andere umso mehr übernehmen müssen. Aber sie werden damit auch umso mehr Ehre haben. Gott wird sie dafür ehren. Gott wird dich dafür ehren. Beachten wir, dass hier hervorgehoben wird, in Kapitel 3, die Erstgeborenen sollen gemustert werden, von einem Monat an und darüber, nimm die Zahl ihrer Namen auf. Hier steht, nimm die Zahl ihrer Namen auf. Der Name steht für die ganze Person. Der Name steht für die Einmaligkeit eines jeden Erlösten. Aber der Name erinnert uns auch daran, dass wir wirklich erlöst sind und dem Herrn gehören. Jesaja 43, 1. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist sicher ein trostvolles Wort, aber heißt auch, wir gehören ihm. Du bist mein. Mit Namen gerufen, um einen hohen Preis erkauft. Wir lasen diesen Vers bereits gestern oder vorgestern, 1. Korinther 6, 19. Wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist in euch wohnt, ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Dass ihr nicht euer selbst seid, ihr seid um einen hohen Preis erkauft, wir gehören dem Herrn. Wir sind sein Eigentum, aber, vergiss es nicht, wir gehören auch den Geschwistern. Natürlich in erster Linie dem Herrn, aber wir gehören auch den Geschwistern. Und wir sind es schuldig, unser Leben auch für die Geschwister einzusetzen, für das Volk Gottes einzusetzen. Wir gehören nicht mehr uns, wir gehören auch den Geschwistern der Versammlung. Das wird in Kapitel 3 in Vers 9 folgendermaßen ausgedrückt im Blick auf die Leviten. 4. Mose 3, Vers 9. Du sollst die Leviten dem Aaron und seinen Söhnen geben. Aaron und seine Söhne ist ein Bild auf Christus und die Seinen. Aaron und seine Söhne, Christus und die Seinen. Also, wir gehören dem Herrn und den Seinen. Du gehörst der Versammlung. Du darfst dich den Geschwistern nicht einfach entziehen. Und wenn du es tust, machst du dich schuldig. Du darfst dich den Geschwistern nicht vorenthalten. Deine Arbeit, deine Mitarbeit, deinen Dienst, deine Gebete, dein Bekenntnis darfst du den Geschwistern nicht vorenthalten. Den einmaligen Dienst, den der Herr für dich vorgesehen hat. Dann kommt das Kapitel 4. Im Kapitel 4 wird der Dienst, das Tragen der Geräte im Einzelnen erörtert und es werden die einzelnen Familien der Leviten gezählt, und zwar jene, die das Alter erreicht haben, indem sie in den öffentlichen Dienst traten. Kapitel 4, Verse 2 und 3, nimmt auf die Summe der Söhne Kehats aus der Mitte der Söhne Levis, nach ihren Familien, nach ihren Vaterhäusern, von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren, alle welche in die Arbeit treten, um das Werk am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten. Nur so viel zu diesem Kapitel von 30 Jahren und darüber. Zum Dienst sind wir von Anfang an ausersehen. Mit unserer Wiedergeburt hat der Herr uns die entsprechende geistliche Gabe gegeben, in uns hineingelegt. Aber wir werden erst anfangen, sie einzusetzen, sie zu benutzen, nachdem wir das Alter erreicht haben. Das heißt nicht 30 Jahre. Im übertragenen Sinn 30 Jahre, wenn wir die entsprechende geistliche Festigkeit und Reife erlangt haben. Und das liegt auch an uns, ob wir geistlich wachsen oder nicht. Wir sprechen ja von geistlichem Wachstum in diesen Tagen, und das liegt an uns. Ob wir normal wachsen oder ob wir zurückbleiben. Also die Kapitel 3 und 4, die Musterung und der Dienst der Leviten, dann Kapitel 5. Es folgen jetzt drei Kapitel hintereinander, die eingeschoben werden in das ganze Thema, das die Leviten behandelt. Also Kapitel 5, Kapitel 6 und Kapitel 7 werden eingeschoben. Und dann in Kapitel 8 wird die Einsetzung zum Dienst der Leviten beschrieben. Aber wir wollen hier der Reihe nach gehen. Ich möchte doch diese Kapitel wenigstens hinweisen und einige Einzelheiten hervorheben aus den Kapiteln 5, 6 und 7. Kapitel 5, Verse 1 bis 4. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Gebiete den Kindern Israel, dass sie alle Aussätzigen und alle Flüssigen und alle wegen einer Leiche Verunreinigten aus dem Lager hinaustun. Sowohl Mann als Frau sollt ihr hinaustun, vor das Lager sollt ihr sie hinaustun, damit sie nicht ihre Lager verunreinigen, in deren Mitte ich wohne. Und die Kinder Israel taten also und taten sie vor das Lager hinaus, so wie der Herr zu Mose geredet hatte, also taten die Kinder Israel. Im Lager der Israeliten wohnte Gott selbst. Seine Gegenwart kennzeichnete dieses Lager, machte es einzigartig, einmalig, unvergleichlich. Und dort wurde Gott angebetet, Dienst geschah in seinem Haus. Und hier werden wir an Dinge erinnert, die sich damit nicht vertragen. Es gibt Dinge, die vertragen sich nicht mit den heiligen Dingen Gottes. Das Evangelium ist keine menschliche Botschaft, ist nicht von Menschen erfunden worden, geht von Gott aus. Das Evangelium führt uns zu Gott, sondert uns für ihn ab in dieser Welt. Ihm zu nahen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, ihm dienen zu können, ist etwas vollkommen von der Herkunft, vom Ursprung und vom Charakter her Göttliches. Und darin hat alles, was den Menschen groß macht oder was aus den Menschen heraus hervorgeht, hat darin keinen Platz. Und darum muss der Aussätzige hinausgetan werden. Wofür steht der Aussätzige? Aussatz. Wir lesen von Aussatz in 2. Mose 4, Vers 6. In 2. Mose Kapitel 4, Vers 6 lesen wir von Aussatz, und zwar dort, wo der Herr Mose den Auftrag gibt, zu den Kindern Israel zu gehen. Gott habe zu ihm geredet. Und Mose meint, dass die Israeliten nicht an ihn glauben werden. Da gibt ihm Gott 3 Zeichen zu tun. Und diese 3 Zeichen, die sollen die Israeliten davon überzeugen, dass Mose tatsächlich von Gott gesandt ist. Es sind Zeichen. Zeichen. Und Zeichen haben, das hörten wir gestern Abend, über das Übernatürliche hinaus, sind nicht einfach eine Manifestation übernatürlicher Macht und Kraft, sondern sie enthalten eine Botschaft. Und eines dieser Zeichen war, 2. Mose 4, Vers 6, der Herr sprach weiter zu ihm, zu Mose, stecke doch deine Hand in deinen Busen. Und er steckte seine Hand in seinen Busen, und er zog sie heraus, und siehe, seine Hand war aussätzig wie Schnee. Und er sprach, tue deine Hand wieder in deinen Busen, und er tat seine Hand wieder in seinen Busen, und er zog sie aus seinem Busen heraus, und siehe, sie war wieder wie sein Fleisch. Dieses Zeichen hat natürlich etwas zu tun mit der Sendung, die Mose hat. Und Mose wird zu einem Volk gesandt, das dem Charakter nach genau so ist, wie dieses Zeichen sagt. Wohin soll Mose seine Hand stecken? In den Busen, also in den Bauch seines Hemdes, also ans Herz. Und dann holt er hervor seine Hand und sieht damit das Licht, das im Herz ist. Was? Aussatz. Auch so ist auch das Volk Israel von Natur. Und ein solches Volk soll erlöst und aus Ägypten herausgeführt werden. Also Aussatz spricht von der Sünde des Menschen. So wie der Mensch von Natur ist. Aber die Sünde hat ja viele verschiedene Seiten und Aspekte. Sünde äußert sich als Verlogenheit oder äußert sich als Unreinheit oder als Begierde, als Lüsternheit. Aber etwas, das aller Sünde innewohnt, und darin ist der Ursprung der Sünde, das ist Auflehnung gegen Gott. Auflehnung gegen Gott. Damit begann ja der Sündenfall. Dass der Mensch sich über Gott stellte. Gott hatte zwar geredet und gesagt, aber der Mensch hat sich darüber hinweggesetzt und damit gegen Gott, gegen seine Majestät, gegen seine Herrschaft rebelliert. Und darum tritt Aufsatz einige Male auf in Verbindung mit Auflehnung und Rebellion. Im 4. Mosebuch, Kapitel 12. Bitte? 4. Mose, Kapitel 12, ja, Miriam. Sie wird aussätzig. In welchem Zusammenhang? 4. Mose 12, Verse 1 bis 3. Miriam und Aaron redeten wieder Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sprachen, hat der Herr nur mit Mose allein geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hört es. Also, sie mögen nicht mehr anerkennen, dass Mose der von Gott bestimmte Führer und Mittler des Volkes ist. Sie wollen ihm gleich sein. Sie erheben sich gegen Mose. Und der Herr handelt. Und was tut er? Das, was im Herzen Miriams war, diese Auflehnung gegen Gottes Ordnung, kommt an die Oberfläche. Wird sichtbar. 4. Mose 12, Vers 10, und die Wolke wich von dem Zelt, und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Aussatz. Ausbrechender Aussatz ist das Sichtbarwerden der inneren Rebellion im Herzen. Auflehnung im Herzen gegen Gott, gegen seine Ordnungen, gegen seine Herrschaft, gegen seine Regierung. Und wir begreifen, dass solches nicht Platz hat in dem Lager, in dem Gott wohnt. Solches hat nicht Platz im Haus Gottes. Solches hat nicht Platz in der Gemeinde Gottes. Eigenwille, Eigensinn, sich selbst durchsetzen wollen, sich selbst produzieren wollen, jemand sein wollen, etwas sein wollen, das ist in den Augen Gottes Aussatz. Und die muss man aus dem Lager hinaus tun. Warum? Denn solche zerstören jede Gemeinschaft. Gemeinschaft unter den Erlösten gibt es nur dort, wo das Ich, wovon der Römerbrief spricht, der alte Mensch gerichtet ist. Und wo der alte Mensch sich behauptet, sich durchsetzt mit seinem Ehrgeiz, mit seinen Ambitionen, zerstört er die Gemeinschaft. Und darum muss solches, all das muss aus der Gemeinschaft durch Selbstgericht hinausgetan werden. Und hüten wir uns, dass sich das nicht auch in uns findet und mit einem Mal hervorbricht, dieser Geist des Widerspruchs, der Auflehnung, des selber Großsein Wollens. Noch eine Stelle, die Aussatz in diesem Zusammenhang erwähnt. Das ist 2. Chroniker, Kapitel 26, Vers 19. 2. Chroniker 26, Vers 19. Hier ist von König Usia die Rede. Usia war ein König, der gut anfing. 2. Chroniker 26, 1. Und das ganze Volk von Juda nahm Usia, der 16 Jahre alt war. Sie machten ihn zum König an seines Vaters Amasia statt. Vers 3. 16 Jahre war Usia alt, als er König wurde. Und er regierte 52 Jahre zu Jerusalem. Vers 4. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amasia getan hatte. Und er suchte Gott in den Tagen Sekarias, der kundig war in den Gesichten Gottes. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab Gott ihm Gelingen. Und er hat großes Gelingen. Vers 15. Zuerst hat er im Krieg Gelingen und Sieg. Und dann Vers 15 in seinen sonstigen Unternehmungen. Und er machte zu Jerusalem Maschinen, ein Kunstwerk des Künstlers, dass sie auf den Türmen und auf den Zinnen sein sollten, um mit Pfeilen und mit großen Steinen zu schießen. Und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar war ihm geholfen, bis er stark wurde. Und mit einem Mal wird er von sich selbst eingenommen. Vers 16, und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz. Sein Herz erhebt sich. Und dann handelt er entsprechend und dann holt Gott ans Licht hervor, was in seinem Herzen ist und macht es vor allen offenbar. Da erhob sich sein Herz, bis er verderbt handelte und beachtet, worin er verderbt handelt. Wir würden denken, jetzt hat er irgendwelche Frauen verführt oder etwas gestohlen. Hat er nicht getan. Er hat etwas Frommes gemacht. Etwas ganz Frommes hat er gemacht. Etwas ganz Ehrenwertes. Und doch war das in den Augen Gottes so ernst, dass Gott ihn mit Aussatz schlug. Er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und trat in den Tempel des Herrn. Ist doch eine löbliche Sache, in den Tempel des Herrn zu treten. Um zu räuchern, da kam Asaria, der Priester, hinter ihm her und mit ihm 80 Priester des Herrn, wackere Männer. Und sie widerstanden dem König Usia und sprachen zu ihm, nicht dir, Usia, geziemt es dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind zum Räuchern. Geh aus dem Heiligtum hinaus, denn du hast treulos gehandelt und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor dem Herrn, deinem Gott. Aber Usia wurde zornig und er hat in seiner Hand ein Räucherfass zum Räuchern. Und als er über die Priester erzürnte, da brach der Aussatz aus in seiner Stirn. Angesichts der Priester im Hause des Herrn neben dem Räucheraltar. Und Asaria, der Hauptpriester, und alle die Priester wandten sich zu ihm, und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn, und sie trieben ihn eilends von dannen fort, und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte. Also wir sehen hier jemand, der in den Dingen Gottes eigenmächtig handelt. Und das ist vor Gott wie Aussatz. Und darum müssen wir uns hüten, in den heiligen Dingen anmaßend zu sein. Von uns selbst so eingenommen zu sein, dass wir meinen, wir müssen überall alles tun und sagen und bestimmen. Das ist Aussatz vor Gott. Vergessen wir auch nicht, dass wir gestern lasen, dass wir uns dem Herrn als lebendige Schlachtopfer darstellen sollen, nicht gleichförmig sein sollen der Welt, sondern unser Denken sich, dass wir uns im Denken vom Herrn verwandeln lassen sollen. Das Denken, das gottgemäß, die Gedanken seines Hauses und seines Heiligtums sind vollkommen anders als die Gedanken der Welt, als die Ideale, die Maßstäbe der Welt. Und bloß weil jemand geschickt ist oder gut reden kann oder intelligent ist oder gebildet oder viel Geld hat oder gut organisieren kann oder ein Manager ist, heißt das überhaupt noch nichts im Haus Gottes. Und leider ist es oft so, dass solche, die stark sind, menschlich, auch von sich überzeugt sind, die können sich durchsetzen und benehmen sich wie König Usia. Und das ist Aussatz. Das ist vor Gott Aussatz. In den Dingen Gottes eigenmächtig sein. Und da brauchen wir, jeder von uns persönlich, von Gott Zerbruch. Wir müssen vor Gott lernen, wer wir sind. Wir müssen lernen, mit einem Paulus zu sagen, ich bin ein Nichts. Das sagt Paulus im 2. Korintherbrief im Kapitel 12. Ich bin ein Nichts. Ach, wer bin ich schon? Mose sagt das auch einmal bei einer Rebellion. Wer ist schon Mose, wer ist schon Aaron, dass er euch gegen sie erhebt? Sie sind doch nichts und niemand. 2. Korinther 12, wir lesen den Vers. Vers 11. Ich bin ein Tor geworden, er hat mich gezwungen. Paulus war genötigt worden, von sich zu reden, machte das sehr ungern, sehr widerstrebend, er musste es tun. Ihr habt mich gezwungen, denn ich hätte von euch empfohlen werden sollen, denn ich habe in nichts den Ausgezeichnetsten, also den Übergar-Aposteln, so müsste man das übersetzen, auf Griechisch Hyperlian-Aposteloi, die Übergar-Apostel, Super-Apostel, modern gesagt, wenn ich auch nichts bin. Und Paulus ist sich davon vollkommen überzeugt. Er hat sich im Licht Gottes gesehen, ich bin ein Nichts. Ich bin ein Nichts. Er hielt nicht viel von sich. Nun, was kann den Aussatz heilen? Was ist das Gegenmittel gegen Aussatz? Aussatz in unserem Herzen. Ja, wer konnte Aussatz heilen? Ja, der Herr Jesus, nur Gott, nur Gott. Und wir sehen, wie der Herr Jesus, Gott in Menschengestalt, wie Aussätzige heilt. Und das Interessante ist, wie die Aussätzigen dem Herrn begegneten und dann heilte er sie. Das ist hochinteressant in diesem Zusammenhang. Matthäus Kapitel 8. Und das ist das Entscheidende. Nachdem der Herr in der Bergpredigt die Forderungen eines heiligen Gottes an solche, die seinem Reich angehören wollen, alle genannt hat, vollkommene Heiligkeit, so zu sein wie Gott selbst, da erkennt sich einer im Lichte dieser Rede. Matthäus 8, als er von dem Berg herabgestiegen war, folgte ihm eine große Volksmenge und siehe, ein Aussätziger kam herzu und huldigte ihm, er fällt vor dem Herrn nieder. Fällt also nieder, beugt sich Und dann sagt er was? Wenn du willst, es zählt nicht mein Wille, nur dein Wille. Dann sagt er, ich will, sei rein. Das heilt den Aussatz. Diese fatale Neigung, die in uns steckt seit dem Sündenfall, jemand sein zu wollen, uns produzieren zu wollen. Und nirgends ist dieser Zug Gott so verhasst, wie wenn er sich dartut im Haus Gottes. Dort duldet Gott Eigenwillen und Eigenmächtigkeit nicht. Wir werden von diesem Drang und Zug geheilt, wenn wir so tun wie hier der Aussätzige, vor dem Herrn niederfallen. Du bist Herr, du bist Gott. Und wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dein Wille, nicht mein Wille. So viel zu den Aussätzigen. Na, ich möchte zwei Bibelverse noch dazu lesen. Von Natur sind wir ja so, dass wir etwas und jemand sein möchten. Und viele, die finden in der Gemeinschaft der Heiligen das Betätigungsfeld, in dem sie sich profilieren können. Profilieren wollen, profilieren können. Und in einem gewissen Sinn ist es relativ einfach. Wisst ihr wieso? Weil die meisten Gläubigen sind bescheiden und demütig und drängen sich nicht davor. Und wenn du unter solchen einer bist, der sich hervordrängt, dann bist du noch schnell erfolgreich und stehst noch ziemlich schnell vorne. Es ist so. Es ist so. Aber das macht die Sache vor Gott nicht weniger ernst. Es ist eine furchtbare Sache. Und wir sollten daran denken, dass Gott eines Tages alles ans Licht bringen wird. Und es gibt solche, die nützen das aus, ja, in Diotrephes, der dritte Johannesbrief. Ich schrieb etwas an die Versammlung, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, das ist Aussatz im Haus Gottes. Jemand, der etwas sein will. Und in diesem dritten Johannesbrief wird gewissermaßen durch Johannes sein Aussatz bloßgestellt. Der Mann ist aussätzig, sagt er mit diesem Brief. Und damit hilft er natürlich auch den Geschwistern in der Versammlung dort, dass sie den Diotrephes nicht fürchten sollen. Sollen nicht ihn fürchten, Gott fürchten. Und dann gibt es andere, die sind das Gegenteil. Und ich erwähne wiederum Paulus. Paulus wollte nicht sich selbst produzieren, in den Augen der anderen möglichst groß erscheinen. Sondern ihm war es ein Kummer, er hatte Sorge, dass die Leute höher von ihm dachten, als sie an ihm sahen. Das war seine Sorge. 2. Korinther 12, Vers 6. Wenn ich mich rühmen will, werde ich nicht töricht sein, denn ich werde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, auf dass nicht jemand höher von mir denke, als was er an mir sieht. Das ist jemand, der in der Gegenwart Gottes gelernt hat. Das ist seine größte Sorge, dass Leute mehr von ihm halten, als was er vor Gott ist. Dann, das Kapitel fährt dann weiter, erwähnt andere, die nicht zur Gemeinschaft mit dem Erlöser Gott passend sind. Ich gehe jetzt auf die nicht näher ein. Eine Leiche, das ließe sich gut verbinden mit dem, was wir aus dem Römerbrief gehört haben. Die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. wenn wir auf Menschliches, unser Eigenes, auf das eigene bedacht sind und dem nachsinnen, dann produziert das Tod. Dann ist das, wenn wir eine, alttestamentlich gesprochen, eine Leiche berührt haben. Wir sind zwar keine Leiche, wir haben Leben aus Gott, aber wir sind dann, wir produzieren dann Tod. Und auch das ist etwas, das Gemeinschaft, das Zusammenleben des Volkes Gottes hindert, stört und die Herrlichkeit, die sich im Volk Gottes offenbaren will, verhüllt. Der Epheserbrief erinnert daran, dass das sehr wohl möglich ist. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. Das wird Gläubigen gesagt. Dass sie also sich so benehmen, als ob sie nicht Leben aus Gott hätten, wie Tote sind. Oder eine ganze Versammlung, von der heißt es, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Und bedenken wir, ist nämlich auch interessant, hier steht, dass Tod verunreinigt. Und das heißt es auch von der Gemeinde in Sardes. Es heißt dort, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot, steht im Vers 1. Und im Vers 4 steht, du hast einige wenige Namen unter euch, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Also tot, besudelt. Und wenn wir schon von Reinheit und von Befleckung und so reden, das ist ja in gewissen Kreisen eine sehr wichtiges und zentrales Thema, fast ein Steckenpferd, sollten wir daran denken, dass alles, was Tod heißt, auch befleckt und besudelt. In den Augen Gottes. Und wenn wir an das denken, was wir aus dem Römerbrief gehört haben, dann begreifen wir das sofort. Dann wird in den Versen 5 bis 10 davon gesprochen, dass die Heiligen, die von Gott Erlösten, beständig Sünden, die sie begehen, bekennen sollen. Rede zu den Kindern Israel, wenn ein Mann oder eine Frau irgendeine von den Sünden der Menschen tun, Vers 7, so sollen sie ihre Sünde bekennen, also immer wieder bekennen. Das haben wir auch nötig. Es ist wichtig, dass wir das auch können vor Gott und manchmal auch vor Menschen bekennen und Schuld erstatten. Und dann diese bemerkenswerte Anordnung, die Gott gibt für den Fall, da ein Mann den Verdacht hat, dass seine Frau ihm untreu geworden ist. Wir wollen da doch noch einige Einzelheiten uns näher ansehen, vom Vers 11 an. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede zu den Kindern Israel und sprich zu ihnen, wenn irgend eines Mannes Weib ausschweift und Untreue gegen ihn begeht, und ein Mann liegt bei ihr zur Begattung, und es ist verborgen vor den Augen ihres Mannes, und sie hat sich im Geheimen verunreinigt, und es ist kein Zeuge gegen sie, und sie ist nicht ertappt worden, und der Geist der Eifersucht kommt über ihn, und er wird eifersüchtig auf seine Frau, und sie hat sich verunreinigt. Oder der Geist der Eifersucht kommt über ihn, und er wird eifersüchtig auf seine Frau, und sie hat sich nicht verunreinigt. Was soll dann getan werden? Es soll ein besonderes Opfer dargebracht werden, und die Frau wird zum Priester gebracht, vor den Herrn gestellt, und so wird sie in die Gegenwart Gottes gebracht. Und das ist ja das, was auch wir tun müssen. Wir müssen uns in die Gegenwart des Herrn führen lassen, damit der uns wirklich erforschen kann, ob in unserem Herzen Treue oder Untreue ist. Denn wenn Untreue im Herzen des Volkes Gottes da ist, oder in deinem Herzen da ist, dann kannst du nicht fruchtbar sein für Gott. Wir hörten ja von Frucht bringen für Gott. Eine Frau, die untreu war, es heißt von ihr, dass sie zum Fluche wird inmitten ihres Volkes und dass sie unfruchtbar wird. Wir lesen die Verse 15 und folgende. So soll der Mann seine Frau zu dem Priester bringen und ihre Opfergaben ihrethalben bringen. Ein Zehntel Eva Gerstenmehl. Er soll kein Öl darauf gießen, keinen Weihrauch darauf legen, denn es ist ein Speisopfer der Eifersucht, ein Speisopfer des Gedächtnisses, welches Ungerechtigkeit ins Gedächtnis bringt. Also es soll Untreue ins Gedächtnis gebracht werden. Und wir sehen hier, dass der Mann eifert, eifersüchtig ist um seine Frau. Der Herr eifert um seine Braut. Wir lesen etwas Ähnliches im 2. Korintherbrief im Kapitel 11, im Vers 2. Zweiter Korinther 11, Vers 2. Ich eifere um euch mit Gottes Eifer. Es ist also der Eifer Gottes, der sich hier äußert. Ich habe euch einem Mann verlobt und euch als eine keusche Jungfrau dem Christus dargestellt. Ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, also auch euer Sinn verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus, Einfalt gegen den Christus, die ausschließliche Ausrichtung auf ihm, Hingabe an ihm, Liebe zu ihm. Etwas anderes ist in Konkurrenz getreten dazu, und das ist Untreue. Und Gott eifert darum, und diese Maßnahme, die hier in 4. Mose 5 beschrieben wird, die soll dazu dienen, der betreffenden Person uns es vor Augen zu führen, was es heißt, was es bedeutet, was es für Gott bedeutet, wenn wir ihm untreu werden. Wenn wir anderes und andere als ihn lieben. Ich denke, die 45 Minuten sind vorbei. Wie viel noch? Bitte? Noch 4 Minuten. Nun, was sind die Mittel, die der Herr verwendet, um uns zu zeigen, was es für ihn bedeuten muss, wenn wir ihm untreu sind. Es wird hier ein Opfer dargebracht. Jedes Opfer spricht natürlich von der Person des Herrn. Das Speisopfer spricht vom Herrn in seiner Menschheit. Und wenn der Geist Gottes uns den Herrn Jesus, wie er als Mensch auf dieser Erde gelebt hat und besonders wie er sein Leben beendet auf dieser Erde, vor Augen führen kann, dann schämen wir uns unserer Untreue. Es heißt hier, ein eine Opfergabe, ein Zehntel Eva Gerstenmehl, kein Öl darauf gießen, kein Weihrauch darauf legen. Gewöhnlich hatte das Speisopfer, war gemengt mit Öl. Das Speisopfer spricht von der Menschheit Jesu Christi, gemengt mit Öl. Er war geboren aus dem Heiligen Geist, gezeugt durch den Heiligen Geist. Sein Leben war vom Heiligen Geist erfüllt. Aber bei diesem Speisopfer kein Öl, kein Weihrauch darauf. Das Leben des Herrn Jesus war für Gott ein Wohlgeruch, aber hier kein Weihrauch darauf. Und wohl geht es bei diesem Speisopfer darum zu zeigen, dass der Mensch, Jesus, der vollkommene Mensch, dass er am Ende zur Sünde gemacht wurde. Dass er so behandelt wurde, als ob er ein Untreuer gewesen wäre. Dass er unseren Platz einnahm. Er wurde zur Sünde gemacht. Und dann wird noch etwas gemacht. Der Priester soll sie erzunahen lassen und sie vor den Herrn stellen. Und ich hoffe, dass wir uns auch vor den Herrn stellen lassen, führen lassen. Und der Priester nehme heiliges Wasser in einem irdenen Gefäß und der Priester nehme vom Staube, der auf dem Fußboden der Wohnung ist und tue ihn in das Wasser. Staub. Woran erinnert uns Staub?
Staub ist Staub, soll es wieder werden.
Richtig, ganz richtig. Also, was? Tod. Staub, noch an einer Stelle, in einem messianischen Psalm, kommt der also Staub vor. Psalm 22. In den Staub des Todes legst du mich. Und der Staub vom Fußboden der Wohnung des Heiligtums ist sicher ein Hinweis auf den Tod des Herrn Jesus. Er wurde von Gott in den Staub des Todes gelegt. Psalm 22. Vers 15. Meine Kraft ist vertrocknet wie ein Scherben. Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und in den Staub des Todes legst du mich.